Ja, ich möchte mich für diese Einladung zu diesem Gespräch bedanken. Es ist ein eigenartiges Gefühl, hier oben auf dieser Seite dieses Saals zu stehen, den ich aus langer Vergangenheit von unten kenne. Ich habe meinen Beitrag jetzt zu diesem Gespräch in 8 Thesen, Fragen und Thesen gebündelt. Die erste Frage ist: Worum geht es hier eigentlich und warum sind Diskriminierung und Identität überhaupt Gegenstand eines ökumenischen Gesprächs? Das ist jetzt natürlich am Ende als letzter dieser 3 Vorträge vielleicht ein bisschen spät gefragt, aber ich möchte es trotzdem nochmal aufwerfen. Wie hängen eigentlich diese beiden Begriffe Identität und Diskriminierung zusammen und was lässt sie zum Gegenstand eines ökumenischen Gesprächs werden? Also eines Gesprächs, das ja zunächst mal jedenfalls vom Entstehen her und auch vom Namen her auf den innerchristlichen Dialog zielt und das hier und heute. Das erschließt sich meines Erachtens nicht unmittelbar. Vor 50 oder 60 Jahren, vielleicht wäre das noch anders gewesen, welches Problem waren in Deutschland damals noch die sogenannten Mischehen zwischen Protestanten und Katholiken. Meine Eltern hatten so eine Mischehe. Das war ein Problem von Seiten der katholischen Amtskirche, aber auch natürlich in manchen Familien und Nachbarschaften. Die Großtante meiner Mutter weigerte sich damals, den lutherischen Ehemann zu empfangen. Und sie hat mir erzählt, dass sie, als sie mit mir schwanger war, Besuch von katholischen Nonnen bekam, die ihr vorgeschlagen haben oder nahegelegt haben, eine schwache Stunde bei meinem Vater auszunutzen, um dafür zu sorgen, dass das Kind katholisch getauft wird, was sie sehr empört hat damals. Das war eine Zeit, in der man in einem ökumenischen Gespräch über Identität und Diskriminierung mit guten Gründen hätte reden können. Aber damals spielten die Begriffe Identität und Diskriminierung noch keine besondere Rolle in der öffentlichen Debatte. Und die Zeit des Nationalsozialismus, in der Diskriminierung tödliche Implikationen hatte, war noch nicht allzu lange vorbei und wurde in der Öffentlichkeit eher beschwiegen als beredet. Das hat sich dann geändert. Aber heute Diskriminierung und Identität in einem ökumenischen Gespräch, nicht, dass es da nichts mehr zu sagen gäbe, aber man muss die Begriffe vom direkten Ökumenischen wohl doch ablösen, damit das Thema heute Sinn macht. Und vermutlich haben die Veranstalter sich das auch genauso gedacht. Zweite Frage: Wie hängen diese beiden Begriffe zusammen? Was ist Diskriminierung und wie hängt Diskriminierung mit Identität zusammen? Der Soziologe Albert Scherr, und ich zitiere jetzt ein bisschen, definiert Diskriminierung als, Zitat, die Verwendung von kategorialen, das heißt vermeintlich eindeutigen und trennscharfen Unterscheidungen zur Herstellung, Begründung und Rechtfertigung von Ungleichbehandlung mit der Folge gesellschaftlicher Benachteiligungen. Den Diskriminierten wird damit der Status des gleichberechtigten Gesellschaftsmitglieds bestritten. Entsprechend wird dessen Benachteiligung oder deren Benachteiligung nicht als ungerecht bewertet, sondern, nochmal Zitat, als unvermeidbares Ergebnis ihrer Andersartigkeit betrachtet. Bedeutsam für solche diskriminierenden Strukturen und Praktiken sind dabei einerseits Unterscheidungen von Kategorien abstrakter Gruppen, Juden, Migranten, Muslime, denen eine kollektive Identität zugeschrieben werden, die sie von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden. Andererseits geschieht Diskriminierung auf der Grundlage der Unterscheidung von Personenkategorien, also nicht unbedingt Gruppen, sondern Personen, Behinderte, Frauen, Homosexuelle, für die problematische Unterscheidungen angenommen werden, die sie vom angenommenen Normalfall unterscheiden. Sie sehen schon, es ist jetzt ein etwas engerer Diskriminierungsbegriff, als er von den beiden Vorrednerinnen verwendet wurde. Es geht also hier tatsächlich um Ungleichbehandlung mit der Folge gesellschaftlicher Benachteiligung. Auf einer rechtlich sozusagen identifizierbaren Ebene dann auch. Und in diesem Sinne hat Diskriminierung unmittelbar etwas mit Identität zu tun, und zwar mit einer zugeschriebenen Identität. Auch das unterscheidet mich jetzt von den Befassungen mit Identität, die beiden Vorrednerinnen vorgenommen haben. Es wird für eine abstrakte Gruppe oder für eine Kategorie von Personen eine bestimmte Eigenschaft angenommen, die es dann rechtfertigt, diesen Personen bestimmte Rechte vorzuenthalten. weil Frauen Kinder bekommen können, nimmt man an, dass sie die Erwerbstätigkeit bald wieder unterbrechen werden und schließt sie deshalb von bestimmten Führungspositionen aus. Weil Homosexuelle sich von anderen Männern angezogen fühlen, nimmt man an, sie würden männliche Jugendliche oder junge Männer verführen und schließt sie deshalb von Tätigkeiten aus, in denen sie es mit Heranwachsenden oder jungen Männern zu tun haben. Weil man Muslime generell für intolerant und fanatisch hält, stellt man sie für diverse Jobs lieber nicht ein und so weiter. Das wären Beispiele dafür. Es sind also zugeschriebene Identitäten, kategorisierende Zuschreibungen für Gruppen oder Personen, die zur Grundlage von Diskriminierung, das heißt der Aberkennung und Verweigerung von gesellschaftlichen Rechten werden. Diese Zuschreibungen, das haben wir schon gehört, richten sich vor allem auf gesellschaftliche Minderheiten, die damit in bestimmter Hinsicht manchmal auch vollständig aus der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen werden. Sie können sich aber auch, darauf hat Frau Göring-Eckardt hingewiesen, auf Personengruppen richten, die durchaus nicht in der Minderheit sind, aber die gesellschaftlich eine schwächere Position haben, wie es lange Zeit für Frauen galt und zum Teil noch gilt. Diskriminierung hat demnach etwas mit gesellschaftlichen Rechten zu tun. Nicht jede abfällige Äußerung ist gleich eine Diskriminierung, jedenfalls nicht in diesem Sinne. Erst wenn der, dem ich herablassend begegne, daraus einen Nachteil erleidet, was seine Rechte angeht, oder ich mich für die Beschneidung dieser Rechte ausspreche, wird aus der Herablassung eine Diskriminierung. Gegen Diskriminierungen lässt sich jedenfalls bei uns rechtlich vorgehen, gegen Herablassung allenfalls moralisch appellieren. Es sei denn, die Herablassung gerät in die Nähe der sogenannten Hassrede. Hinter dem Vorwurf der Diskriminierung steht daher immer eine Norm der Gleichheit bzw. der Gleichbehandlung. Nur wenn es eine solche Norm gibt und wenn sie allgemein anerkannt ist, nicht von allen, aber trotzdem allgemein, hat der Vorwurf der Diskriminierung eine Verstehensgrundlage. All diese Phänomene der Diskriminierung gab es und gibt es immer noch. Über sie wird immer wieder berichtet. Sie sind im Fokus der Aufmerksamkeit von Politik, Presse und Wissenschaft. Und hier scheint die Sache klar. Man sollte Menschen als Personen mit ihren Eigenschaften und Fähigkeiten bewerten und nicht als Exemplare einer abstrakten Großgruppe oder als Angehörige einer Personenkategorie, der man bestimmte Eigenschaften und eine bestimmte Identität zuschreibt. Die Wirklichkeit sieht vielfach anders aus, aber es scheint klar, in welche Richtung sie sich verändern soll. Dritter Punkt und eine These. Diskriminierung und Diskriminierungsvorwurf sind Waffen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. In dem, was ich eingangs gesagt habe, ist Diskriminierung eine Waffe in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die gegen Minderheiten oder schwächere Gruppen eingesetzt wird. Wenn etwa pauschal gesagt wird, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann ist das nicht nur eine historische Aussage über die konfessionelle Prägung eines Landstrichs, sondern indirekt auch eine Aussage über Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit, Ansprüche und Rechte einer abstrakten Gruppe. Die Äußerung selber ist sicher noch keine Diskriminierung, aber sie lässt sich zu Zwecken der Diskriminierung gut verwenden. Aber umgekehrt kann auch der Vorwurf der Diskriminierung zur Waffe werden. In einer Gesellschaft, in der die Entwicklungsmöglichkeiten und Rechte der einzelnen Person ein hohes, wenn nicht das höchste Gut sind, ist die Behauptung, um diese Rechte und Entwicklungsmöglichkeiten beschnitten worden zu sein, ein schlimmer Vorwurf. Der Soziologe Hans Joas hat von der Sakralisierung der Person in westlichen Gesellschaften gesprochen. Der Diskriminierungsvorwurf zielt darauf, dass diese Sakralität der Person verletzt worden ist. Du nimmst mir mein heiliges Recht als Person, weil ich lesbisch, muslimisch, schwarz bin. Allerdings ist nicht jede gesellschaftliche Ungleichheit, auch wenn man sie bedauern mag, Ausdruck von Diskriminierung im oben beschriebenen Sinne. Sie kann Ausdruck von unterschiedlichen Anlagen oder Präferenzen sein oder von Bildungsunterschieden, die wiederum mit einer Vielfalt von Gründen zu tun haben können. Dazu können auch unterschiedliche Präferenzen der Person oder ihres Elternhauses gehören. So hat es in den 60er und 70er Jahren, als die sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland kamen, zweifellos Formen der Diskriminierung im Bereich von Bildung und Arbeit gegeben. Aber es gab bei vielen Migranten in dieser Zeit auch andere Präferenzen. Eine Orientierung an einer baldigen Rückkehr ins Heimatland konnte Grund dafür sein, auf den Bildungsaufstieg oder auch auf das Erlernen der Sprache keine große Aufmerksamkeit zu legen. Das hat sich, wie wir wissen, in der Zwischenzeit verändert. Insofern kann der Diskriminierungsvorwurf die richtigen Ursachen für Ungleichheit benennen, er kann sie aber auch verschleiern. Es gilt, genau hinzusehen. Denn so wie diskriminierende Handlungen ein Kampfmittel sind, sind es bisweilen auch Diskriminierungsvorwürfe. Sie können berechtigt sein, aber auch pauschale Behauptungen und ihrerseits vereinfachende Zuschreibungen. Die Ursache einer gesellschaftlichen Misere scheint dann immer schon klar. Und wieder wird mit Identitätszuschreibungen gearbeitet. Die Mehrheitsgesellschaft mit ihrer Neigung zur Diskriminierung und ihrem Alltagsrassismus ist dann schuld an der Lage der Minderheit. Unausgesprochen mitgedacht ist dann oft, wenn Diskriminierung aufhörte, würde Gleichheit herrschen. Diese Gleichung ist sicher zu einfach. Wichtig aber scheint mir, dass der Vorwurf der Diskriminierung, ob berechtigt oder nicht, eine schwache Stelle in einer Gesellschaft trifft, für die die Rechte des Individuums heilig sind. Der Vorwurf der Diskriminierung sagt zum anderen, du nimmst mir mein heiliges Recht. Diese Waffe des Diskriminierungsvorwurfs ist ein zweischneidiges Schwert. Es zeigt der Gesellschaft ihre Unzulänglichkeiten. Aber es zeigt ihr auch ihre grundsätzliche Verwundbarkeit. Denn wenn die Person mit ihren individuellen Rechten unser Heiligstes ist, ist es schwer, dem Diskriminierungsvorwurf, dort, wo er erhoben wird, etwas entgegenzusetzen. Vierte These. Der Diskriminierungsvorwurf hat seinen Platz im Kampf um Anerkennung. Aus dem Vorwurf der Diskriminierung kann ein Ping-Pong werden, ein Wettstreit darum, wem das größte Unrecht geschieht. Aber genau betrachtet geht es dabei oft nicht um Diskriminierung im engeren Sinne, sondern um Anerkennung. Der Vorwurf, in der eigenen Position diskriminiert zu werden, heißt oft, dass man in dem, als was man sich versteht, vom Gegenüber sich nicht anerkannt fühlt. In seinem Christsein, Frausein, Schwulsein, in seiner Lebensweise, die sich von dem, was man als Mainstream wahrnimmt, unterscheidet. Das Gefühl, nicht anerkannt zu werden, findet einen Ausdruck in der Sprache der Diskriminierung und in der Sprache der Identität. Das betrifft die Politik, das ist ihre Aufgabe, lässt sich aber auch politisch instrumentalisieren. Auch darüber haben wir schon was gehört. Politische Bewegungen, und zwar nicht zuletzt populistische Bewegungen, machen davon reichlich Gebrauch. Sie werden oder erklären sich zum Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppen, die sich um ihre angestammten Rechte betrogen fühlen. Und sie artikulieren dies in der Sprache der Identität. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und dies, wenn auch in anderen Sprachen und in anderen Bezeichnungen, Frau Göring-Eckardt hat das gesagt, europaweit. Während Christen in der DDR vielfach tatsächlich diskriminiert wurden, ihnen Rechte verweigert wurden, mögen sie sich heute in einer säkularen Gesellschaft manchmal als diskriminierte Minderheit fühlen. In der Regel wird es dabei aber um das Gefühl gehen, in den eigenen Sensibilitäten nicht anerkannt zu werden. Diskriminierung wird dann zur Metapher für dieses Gefühl mangelnder Anerkennung. Diesen Mechanismus kann man sich klar machen, aber man kann ihn nur schwer außer Kraft setzen. Er ist Ausdruck eines Prozesses gesellschaftlicher Veränderung, im Zuge derer Identitäten eine immer größere Rolle spielen. Und im Zuge derer gleichzeitig die alten konfessionellen wie auch politischen Identitäten und die alten Klassenidentitäten längst ihre Rolle eingebüßt haben. Man merkt das sozusagen an der Entwicklung der großen Parteien und am Aufstieg der Grünen. Das bekommen die großen Parteien zu spüren und es bekommen auch die Kirchen zu spüren. Fünfte These: Die Singularisierung der Gesellschaft führt zur Betonung von Identitäten und zur Singularisierung von Diskriminierungsvorwürfen. Das Problem verschärft sich in dem Maße, wie sich Identitäten als Zuschreibungen von außen oder als Inanspruchnahme von innen vervielfältigen. Die abstrakten Gruppen, die in der Vergangenheit, aber auch gegenwärtig noch gebildet wurden, um Menschen von bestimmten, bisweilen auch von allen Rechten auszuschließen, waren überschaubar, jedenfalls in der Benennung. Schwarze, Juden, Frauen, Muslime, Homosexuelle, Zigeuner. Der Umgang mit ihnen war in vielerlei Hinsicht ein Kabinett des Grauens. Aber es schien klar, worum es ging, wenn man von Diskriminierung sprach. Es ging um die Beschneidung der Rechte ganz bestimmter, identifizierbarer Gruppen von Personen. Diese Situation ist heute anders, jedenfalls in den westlichen demokratischen Gesellschaften. Der Soziologe Andreas Reckwitz, dem gerade der Leibniz-Preis zugesprochen wurde, spricht von der singularisierten Gesellschaft, in der es in vielerlei Hinsicht nicht mehr um den Durchschnitt, das Typische, das Normale und korrespondierend damit um das von diesem Normalen Abweichende geht, sondern scheinbar immer um das jeweils Besondere. Dieses Besondere, Singularisierte, das, wie er sagt, mit einem Verlust des Allgemeinen einhergeht, hat auch eine Entsprechung in den Identitäten, die nach außen hin vertreten werden, und in den Sensibilitäten, die damit verbunden sind. Diverse religiöse Identitäten, sexuelle Orientierungen, Varianten der Geschlechtsidentität, Präferenzen und Aversionen, die das Essen betreffen, Unverträglichkeiten aller Art, auf die es Rücksicht zu nehmen gilt. Im Leben der Mehrheit kommt vieles davon nur am Rande an. Manchen erscheint es vielleicht absurd, aber zumindest im Leben der Mittelschichten hat sich doch einiges geändert. Während meiner Studienzeit hier in Marburg boten die Mensen 3 Essen an, von denen eines fleischlos war. Es war gleichzeitig das billigste. Hier in Marburg, meiner Erinnerung nach, in den 80er Jahren kostet es 1,20 Mark. Heute bieten Cafeterien und Mensen und auch in Leipzig eine große Auswahl vegetarischer und veganer Speisen, Smoothies und anderes mehr an. Für eine kleine, aber gleichwohl in kulturellen Dingen sehr einflussreiche Minderheit. Das steht in merkwürdiger Diskrepanz, und das ist vielleicht ein Beispiel, was Ihnen etwas komisch vorkommen mag, aber ich denke, dass es doch zu diesem Thema passt, in merkwürdiger Diskrepanz zur Entwicklung im Bereich der Produktion von Nahrungsmitteln. So ist trotz dieser Aufmerksamkeit für Vegetarisches und Veganes die Fleischproduktion in Deutschland konstant gestiegen, was auch mit dem Export zu tun hat. Geschlachtet und zerlegt wird in Massenproduktion am Fließband von ungelernten Arbeitern, oft Migranten, die in Baracken in der Nähe der Schlachtfabriken leben, außerhalb der Städte, unsichtbar im normalen Leben. Gekauft wird all das feinsäuberlich verpackt in Supermärkten für die Mehrheit der Bevölkerung zu billigen Preisen. Gleichzeitig werden an den Universitäten Sensibilitäten, wird der Sinn für die besondere Identität kultiviert. Sie manifestiert sich nicht selten im Essen und in der Geschlechtsidentität, in dem, was man sich einverleibt und in dem, was man verkörpert. Studierende sprechen mit großer Routine und hörbar das Sternchen oder den Unterstrich zwischen der männlichen und der weiblichen Form und verweisen damit auf die potenzielle Vielfalt von Identitäten. Sie etablieren Awareness-Teams, die nicht nur manifeste Diskriminierungen anprangern, sondern die potenzielle Verletzung von Sensibilitäten beobachten. Die Wahrnehmung für Ungleichheiten verschiebt sich auf diese Weise weg von Fragen der Klasse und der Struktur hin zu Fragen des Geschmacks, des körperlichen Seins und des Ausdrucks. All das ist hochgradig ethisch-moralisch aufgeladen. Und es geht dabei immer ums Ganze, um die ganze Person und deren Besonderheit und um die damit verbundenen Sensibilitäten. Das heißt, mit dieser verstärkten Akzentuierung des Besonderen und mit dieser Aufladung des Besonderen als Identität vervielfältigt sich auch die Wahrnehmung von Diskriminierungen und deren Skandalisierung. Dabei stehen sich Identitäten gegenüber und werden verteidigt. Um die Anerkennung des jeweils Besonderen wird gestritten und erbittert gekämpft. Vieles davon mag man, zumindest in unseren Kreisen, der Sache nach vielleicht richtig finden. Aber es wird von vielen anderen nicht mehr verstanden und es wird, wie wir sozusagen in den politischen Debatten sehen, auch politisch skandalisiert von der anderen Seite. Sechste These: Globalisierung und Migration wirbeln Identitäten durcheinander und produzieren neue Identitätskonflikte. Die Anerkennung der besonderen Identität in religiöser, sexueller Hinsicht und in Fragen des Lebensstils ist eine Entwicklung vor allem der modernen westlichen Gesellschaften, die natürlich auch anderswo auf der Welt ankommt, aber die ihren Ausgangspunkt in unseren Gesellschaften hat. Sie ist in vielerlei Hinsicht durch Menschenrechtsstatute gedeckt, aber sie ist weit davon entfernt, von allgemeiner Geltung und Akzeptanz zu sein. Im Zuge von Migrationsprozessen treffen unweigerlich konkurrierende Identitäten und Sensibilitäten aufeinander. Ist in einem Kontext die Diskriminierung Homosexueller auf der rechtlichen Ebene zumindest erfolgreich bekämpft worden, kann es heute homosexuelle Außenminister, Bürgermeister und lesbische Spitzenkandidatinnen populistischer Parteien geben, gilt sie anderswo nach wie vor als widernatürlich und gegen Gottes Gebot verstoßend. Vielfach werden sich die entsprechenden Gruppen gar nicht begegnen. An manchen Stellen aber treffen sie doch aufeinander, jetzt auch im Parlament. Die Kirchen sind so ein Ort, an dem diese Gruppen aufeinandertreffen. Das führt bisweilen zu Konflikten, so wie es auch im Ökumenischen Rat der Kirchen massive Konflikte etwa zwischen protestantischen und orthodoxen Kirchen um Frauen im Pfarramt gegeben hat und noch immer gibt. Im Hintergrund dieser Konflikte steht nicht nur ein unterschiedliches Verständnis von Moral und Liberalität, sondern auch ein unterschiedliches Verständnis von Theologie. Denn nur wenn man davon ausgeht, dass man die Orientierung für das eigene Leben nicht einfach aus dem Text der Bibel oder anderer religiöser Schriften direkt ableiten kann, wird man hier zu einer Antwort kommen. Aber dieses Theologieverständnis, das wissen Sie besser als ich, ist alles andere als universell. Und ein reflexives, historisches Verständnis religiöser Texte wird wiederum nicht Grundlage einer festgezurrten Identität sein können, die vielleicht dem lutherischen "Hier stehe ich, ich kann nicht anders" entspräche. Insofern produzieren Kontexte, in denen Identitäten unterschiedlicher Art aufeinandertreffen, Herausforderungen. Es gibt dafür keine einfachen Lösungen. Dafür etwa, dass zumindest in den evangelischen Kirchen Diskriminierungen von Frauen und zunehmend auch von Homosexuellen allmählich beseitigt oder zumindest abgeschwächt worden sind, wird man sich hoffentlich nicht entschuldigen wollen gegenüber anderen. Die theologische Auseinandersetzung damit kann meines Erachtens nicht in einer Umdeutung heiliger Schriften liegen, sondern nur in der Historisierung des Umgangs damit. Hier liegt eine entscheidende Differenz zwischen unterschiedlichen Theologieverständnissen. Ein aufgeklärter und doch religiöser Umgang mit heiligen Schriften wird aus deren Sätzen keine direkte Lebensregel ableiten können, weder aus der Bibel noch aus dem Koran. Aber er muss gleichzeitig wissen, dass man das auch anders sehen kann und dass man es weltweit oft anders sieht und wahrscheinlich mehrheitlich anders sieht. Und diesen Widerspruch gilt es auszuhalten, ohne sich für den Abbau von Diskriminierungen zu entschuldigen. Siebte These. Und ich finde, das muss ja auch gesagt werden. Es gilt nicht zu vergessen, dass die Kirchen Orte der Diskriminierung waren und es zum Teil heute noch sind. In einem Gespräch, das sich ökumenisch nennt, muss auch das gesagt werden. Die Kirchen waren und sind zum Teil immer noch in unserem Fall einer gesetzlich legitimierten Diskriminierung. Geschützt unter dem Dach der Religionsfreiheit und des Tendenzschutzes. Die evangelischen Kirchen des Westens haben hier enorme Schritte durchlaufen, die katholischen nur sehr eingeschränkt. Der Ausschluss der Frauen vom Priesteramt, der theologisch mit der apostolischen Sukzession und einer darin begründeten, essentialisierenden Aufwertung von Männlichkeit legitimiert wird, ist eine gravierende Form der Diskriminierung. Aber auch in der evangelischen Kirche sind Frauenordination und die selbstverständliche Berufung von Frauen auf Pfarrstellen Teil der jüngeren Geschichte. Als ich selber hier in Leipzig Theologie studiert habe, ich war damals Mitglied der Bayerischen Landeskirche, galt in Bayern immer noch die Regel, dass Frauen nur dann auf Pfarrämter berufen wurden, wenn die Gemeinden nicht Einspruch dagegen erhoben haben. Also eine junge Geschichte. Der Ausschluss geschiedener bzw. wiederverheirateter von Berufen in katholischen Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen, die überwiegend mit staatlichen Mitteln finanziert werden, ist eine gravierende Form der Diskriminierung. Das betrifft auch die Einstellung Konfessionsloser. Das ist im Osten Deutschland ein relevantes Thema. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat hier in den letzten Jahren wichtige Weichen gestellt, aber er kann nicht die grundlegende Form der Diskriminierung beseitigen, die in einer verdinglichenden Form der Interpretation heiliger Texte begründet liegen. Das gilt für viele andere, wahrscheinlich für die meisten Religionsgemeinschaften in ähnlicher Weise, nicht nur für die, die wir uns fundamentalistisch zu nennen, angewöhnt haben. Schluss, es gibt keine einfachen Lösungen mehr. Welche Konsequenz folgt aus all dem? Ich muss sagen, ich bin als Soziologin, und als die verstehe ich mich hier, keine gute Ratgeberin für den Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten. Vielleicht kann die Soziologie und auch Gespräche wie diese ein wenig dazu beitragen, sich die Mechanismen klarzumachen, die in diesen Auseinandersetzungen, in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wirken. Und vielleicht kann sie darüber dazu beitragen, ein wenig mehr Reflexivität in die Debatten einzuspeisen. Und damit vielleicht, und damit spreche ich ganz unheilig, die Heiligkeiten von ihrem Thron zu holen und verhandelbar zu machen. Das wäre vielleicht ein Anfang. Danke.